Angefangen, uns auseinanderzusetzen mit dem, was typisch für unsere Zeit ist. Ich habe hier übrigens auch einige Bücher mitgebracht, die sich dabei beschäftigen. Hier zum Beispiel von der Bundesregierung herausgegeben: Deutschland Trendbuch, Fakten und Orientierungen. Da steht dann alles Mögliche drin, was ist in der Bildung typisch für unsere Zeit oder in der Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, all solche Sachen. Und da gibt es eben auch relativ starke Veränderungen. Oder dieses hier kommt eigentlich aus den USA, Original Face Pop. Popcorn, mit Clicking, der neue Popcorn-Report. Da soll es dann darum gehen, also es geht nicht wirklich um Popcorn, sondern diese Frau ist eine bekannte amerikanische Trendforscherin und die hat ihren Namen umgestaltet. Die hat eben so ein paar Leute beauftragt, was für ein Name ist da wo am idealsten als Zukunftsforscherin, und die haben ihr Popcorn empfohlen, das klinge gut, und deshalb hat sie ihren Namen verändert. Wie sie früher hieß, weiß ich gar nicht, aber die heißt nicht in Wirklichkeit so. Oder hier noch ein Buch, das ist schon ein paar Jahre alt, ist im christlichen Bereich, was sich so mit Zeitgeist beschäftigt. Das ist von dem Stefan Holthaus, über Trends nennt er das, aber da geht es ja im Grunde genommen auch darum, was es für so bestimmte Überzeugungen gibt, die im Zeitgeist ganz typisch sind. Also eigentlich habe ich jetzt vorgehabt, euch in ein paar Gruppen aufzuteilen, gerade so nach dem Mittagessen. Es tut das wahrscheinlich gut, dann etwas zu erarbeiten und das hinterher vorzutragen. Ich habe auch etwas Material dafür mitgebracht, nur mein Material, das liegt im Auto, und meine Kinder sind jetzt mit meinem Autoschlüssel weggegangen, draußen spazieren, und jetzt schaue ich gerade mal, ob die irgendwo kommen. Wenn sie nicht kommen, dann warten wir mit der Aufgabe noch ein bisschen. Oder ihr macht sie ohne Material, das geht auch. Und zwar, ich wollte heute Nachmittag etwas stärker zuspitzen auf einzelne Lebensbereiche, mit denen wir zu tun haben. Ein Lebensbereich ist Ehe und Familie, Partnerschaft. Inwiefern ist da die Gesellschaft, die uns prägt? Ein anderer Teil ist mehr so Freizeit, Freizeitgestaltung. Inwiefern sind wir da beeinflusst? Oder auch, wie sieht es aus mit dem Umgang mit Medien? Das ist noch so ein Bereich als Schwerpunkt. Und dann hatte ich vor, auch noch ein paar Dinge aufzunehmen, wo ihr spontan sagt. Also da habe ich den Eindruck, das ist typisch für unsere Zeit, das prägt uns in unserer Zeit. Und zwar insbesondere werden wir über Dinge sprechen, die entweder negativ sind, also wo uns Probleme bereitet werden, oder die neutral sind. Und dann die Frage ist, wie gehen wir gut mit denen um? Vielleicht beginne ich mit der Frage der Medien. Generell ist es so, dass wir heute in einer, wie die Leute es auch sagen, Mediengesellschaft leben. Also Medien spielen eine unheimlich starke Rolle, und hier will ich gar nicht irgendwie ein bestimmtes Medium herausgreifen, denn letztendlich ist das gar nicht so entscheidend, welches Medium wir nehmen. Die sind nämlich alle ähnlich aufgebaut. Ein Medium ist ja nur eine Vermittlungsinstanz von irgendeiner Information, die ich weitergeben will. Das hat man klassischerweise früher in Büchern gemacht, hat man Sachen aufgeschrieben, das war eine langwierigere Sache, die mussten erstmal erarbeitet werden, gedruckt werden, in Bibliotheken verbreitet werden, man musste die auch noch finden dafür. Dann hat man zwischenzeitlich Zeitschriften genommen, da ist das so ein bisschen lockerer verpackt, schön mit Bildern illustriert. Und dann hatte man Radiosendungen, da wurde Informationen weitergegeben. Dann kam dazu das Fernsehen. Jetzt in neuester Zeit ist dann das im Internet dazugekommen, wo Informationen zugänglich sind. Also generell, ein Medium will uns einen Inhalt vermitteln. Das ist neutral, das ist nicht böse. Weshalb eigentlich auch kein Medium an sich böse ist. Also wir können schlecht sagen, das Handy ist böse und das Buch ist gut. Das passt so nicht. Denn das Wesentliche kommt darauf an, wie gehen wir damit um und welches ist der Inhalt, der uns vermittelt wird. Prinzipiell kann jeder schlechte Inhalt genauso durch Bücher vermittelt werden wie durch das Internet oder Fernsehen. Also das heißt, hier ist nicht ein genereller Unterschied dabei. Es kommt mehr darauf an, was ist der Inhalt und wie gehen wir damit um. Und jetzt sind die Medien, die wir heute zur Verfügung haben, die haben viele Stärken und Vorteile, die frühere Medien nicht gehabt haben. Ein wesentlicher Vorteil ist eine viel schnellere Zugänglichkeit. Das heißt, wir können uns heute viel schneller Informationen verschaffen, als das noch vor wenigen Generationen der Fall gewesen ist. Da habe ich jetzt letzte Woche von einer Universität gelesen in den USA. Da sind ja manche Entwicklungen des Zeitgeistes etwas schneller als hier. Da hat die Universität jedem Studenten ein iPhone gekauft. Ist ja nett, ne? Das ist so, irgendwie müssen das natürlich auch bezahlen. Ist ja klar, Studiengebühr dann erhöht oder was weiß ich. Auf jeden Fall, die haben alle ein iPhone gratis bekommen. Warum? Weil damit sind sie automatisch mit dem Server der Universitätsbibliothek und auch den ganzen Dozenten verbunden. Und so will man das Lernen erleichtern, dass du jetzt nicht nur lernst in der Bibliothek oder zu Hause am Schreibtisch, sondern du kannst dich im Sommer auch nach draußen setzen oder beim Snowboard fahren. Kannst du dann hier gleich noch da durchlesen, nicht? Also, was du gerade lesen, mal wieder geradeaus schauen, mal wieder darauf schauen. Und dann bist du mit der Bibliothek verbunden. Liest du da irgendein Buch, was Pflichtlektüre ist. An sich ist das ja faszinierend. Das Positive daran ist tatsächlich, Wissen ist sehr, sehr leicht zugänglich. Also gerade wenn du es portabel mit dir trägst und du ins Internet reingehen kannst, Sachen, wo du vorher in eine Bibliothek gehen musstest oder wo du im Lexikon nachschauen musstest, kannst du heute ziemlich leicht dir zugänglich machen. Das ist der Vorteil. Also viele Informationen und leicht zugängliche Informationen dafür. Jetzt frage ich gerade mal, hast du die Kinder gesehen? Ach so. Na gut. Ach so. Das sind die Vorteile der Medien, ne? Die Kinder sind irgendwo unterwegs, ich habe keine Ahnung wo, und will meinen Autoschlüssel wieder haben und kann man sie per Handy anrufen. Ne? Das ist doch auch, ja, das ist ja tatsächlich so, der moderne Jugendliche heute, dem ist das Handy an der Hand festgewachsen. Deshalb heißt es ja auch Handy, ne? Das ist dann das Handy hier, Handy und so. Ja, nicht ganz so, aber ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich das sehe. Leute, die mit Handy groß geworden sind, gehen damit ganz anders um als bei mir. Also bei mir ist es immer irgendwo, ich weiß nur nicht wo. Und meistens ist auch die Batterie gerade leer, weil ich vergessen habe aufzuladen dafür. Aber für viele Leute, die jung sind damit, für die ist das unverzichtbar. Also das heißt, du brauchst das wirklich im Alltag, ohne das kannst du kaum leben. Sobald du im Bus sitzt und nicht mehr deine Freundin neben dir hast, die gerade noch neben dir stand, dann musst du das Handy aufmachen oder reinschreiben oder SMS. Ja, übrigens, das ist ein neuer Trend in den USA. Noch viel mehr als anrufen im Moment. SMS ist in den USA der große Trend. In Deutschland kommt das, glaube ich, auch, wobei die Deutschen da noch ein bisschen Nachholbedarf haben. Also nach statistischen Angaben in den USA ist es so, jeder Jugendliche, der versendet pro Stunde, die er wach ist, 8 SMS. Ja, das ist eine ganze Menge. Und da ist jetzt alles ja mit reingerechnet. Da ist die Schulzeit mit reingerechnet, da ist die Busfahrt mit reingerechnet, Essen, alles mit reingerechnet. Das fand ich schon eine ganze Menge in den USA. Kommt vielleicht in Deutschland auch noch. Also, da würde ich, also ich muss sagen, da merke ich mir, ich bin jetzt ja schon in dem Zeitgeist etwas ältere Generation. Mich würde das irgendwas nerven, wenn ich mir vorstellen würde, ich bin jetzt bei irgendeiner Arbeit und dann jede Stunde 8 MSS, das heißt ja nicht mal 10 Minuten, ne? Alle 10 Minuten dann zack, 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 irgendwas noch eingeben und schicken und dann kommt wieder, kommt eine Art der Antwort, muss aber noch lesen. Wie kommst du noch dann zu deiner Arbeit oder zum Lernen oder sonst was? Aber irgendwie geht das scheinbar. Generell, also Medien sind neutral. Es kommt auf den Inhalt drauf an und es kommt darauf an, wie ich damit umgehe. Und da sind, glaube ich, Herausforderungen in unserem Zeitgeist. Erstmal, dass die Medien in jeden Bereich unseres Lebens hineindrängen, so ähnlich wie ich das gerade ein bisschen scherzhaft gesagt habe, aber das gibt uns erstmal, wie soll ich das ausdrücken? Ich komme mich erstmal zu den Chancen. Also diese Medien haben die Chancen, wir können schnell Informationen verschaffen, wir können schnell über Dinge Bescheid wissen, die wir sonst nie gewusst hätten, und das ist relativ günstig, man muss nicht viel Geld investieren. Wir haben auch außerordentliche missionarische Möglichkeiten, wenn wir es nutzen. Wir können damit Kontakt halten zu Leuten, die wir sonst nie wieder sehen würden. Du triffst jemanden im Zug, bei einer Zugfahrt und sprichst über den Glauben. Normalerweise wäre damit Ende. Klar, du kannst jetzt Telefonnummer austauschen, aber früher war das ja alles komplizierter mit Anrufen und dann Festnetz und dann war jemand nicht zu Hause. Heute bist du ja jederzeit überall und relativ günstig erreichbar. Was man dann insbesondere merkt, wenn man ab und zu mit Jugendlichen zu tun hat, da gibt es dann ja meinetwegen so eine ganze Clique, die haben alle Aldi Talk. Und dann kannst du mit Aldi Talk Tarif endlos Tag und Nacht telefonieren für wie viel? 4,70 € oder sowas im Monat. Also falls das die Leute noch nicht haben und gerne viel telefonieren, ist ein günstiges Angebot. Da, also man kann da sehr viel machen, sehr viel miteinander sprechen, viel austauschen dafür. Das hat erstmal Vorteile. Das heißt, man kann Kontakte pflegen zu Leuten, die sonst eher außerhalb des Horizonts waren, mit denen wenig zu tun gehabt hat. Oder was ich jetzt noch stärker betreibe, ist dann E-Mails, also mit irgendwo Leuten weltweit. Ich erinnere mich an ein paar Situationen. Da waren Sachen zu klären. Ich bin in die USA geflogen. Und dann wollte ich vorher noch klären mit jemandem, mit dem ich mich da treffen wollte. Normalerweise mit Briefen, das wäre ja unheimlich kompliziert. Telefonanrufe waren heute muss man auch lange organisieren und teuer und so. Hier einfach ein E-Mail hingeschrieben, ein paar Stunden vorher, der antwortet noch, die Sache ist klar. Das ist ja genial, das ist super und kostet wenig dafür. Wir können Kommunikation, Beziehungen aufrechterhalten, Informationen sammeln. Das ist das Positive daran. Dieses Missionarische, glaube ich, ist von vielen Christen noch gar nicht genügend ausgenutzt. Also nicht nur einfach, um da Gemeinschaft zu haben, sondern um missionarische Gedanken weiterzutragen. Also es gibt keine Zeit, wo Christen sich so einfach Medien heranziehen konnten, für fast kein Geld, wo du viele, viele Leute mit dem Glauben erreichen kannst. Nehmen wir doch mal das Beispiel, vor 20 Jahren, wenn du Muslimarbeit machen wolltest, ja, was musstest du machen? Du musst es erstmal sehen, dass du dich für das Land vorbereitest, einen Job haben, eine Ausreisegenehmigung und eine Unterstützung. Und in vielen Ländern durftest du gar nicht missionieren, weil es gar nicht erlaubt war. Heute, du kannst dich zu Hause an dein Internet setzen, kannst in irgendein Chatroom nach Saudi-Arabien gehen, sogar nach Mekka, wo du als Christ nicht mehr hingehen darfst, und kannst offen über den Glauben sprechen. Das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du irgendwann einen islamischen Virus auf deinem Computer hast. Ja, das war ja letztes Jahr, habt ihr das mitbekommen, bei uns an der Bibelschule. Wer dann Bibelschul-Internetseite aufgerufen hat, dann war da nur noch die Seite einer Moschee und der Gebetsruf, islamischer Gebetsruf. Da hat irgendein Muslim aus der Türkei, das konnte man identifizieren, hatte die Bibelschulseite geentert und hatte alle Daten gelöscht und nur noch den islamischen Gebetsruf mit Moschee darauf gebracht. Das kann passieren. Das kann passieren, wenn du dich deutlich über den Glauben äußerst, aber naja, damit kann man leben. Das ist noch was anderes, als wenn du da eingesperrt, umgebracht, gefoltert oder sonst irgendetwas wirst. Und das sind ja wahnsinnige Möglichkeiten, die du hast. Du kannst heute von Deutschland aus weltweit, egal wo es Menschen gibt, und Internetanschlüsse gibt es ja überall auf der Welt, kannst du Glaubensinhalte weiter verbreiten, ohne dass da viel verboten wird, ohne dass dir viel passieren kann. Das ist eine super Chance dafür, die man allerdings auch nutzen muss. Denn eine Chance ist ja nicht objektiv, sondern man muss sie nutzen. Oder heute kann jede Gemeinde, die das will, so Livestream einrichten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so meinetwegen Gottesdienst, Kamera dabei, müsst ihr natürlich einverstanden sein, werdet ihr aufgenommen per Livestream, weltweit kann man euch sehen. Ist natürlich die Frage, wer will euch sehen, ne? Das ist ja nicht ganz so, das weiß ich ja nicht, aber theoretisch ist das möglich. Ich habe da mit jemandem gesprochen aus einer Gemeinde in Karlsruhe, eine größere Gemeinde, so mit 1000 Mitgliedern. Und die haben gesagt, zwischenzeitlich haben sie mehr Besucher aus dem Internet als real. Das heißt, jeder Gottesdienst wird etwa von 2.000 bis 3.000 Leuten gesehen und 1.000 sind da im Gottesdienst. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, die kommen halt nicht mehr in den Gottesdienst. Doch, es kommen doch genauso viele, es sind nicht weniger im Gottesdienst, aber viele andere schauen sich das noch an. Da gibt es zum Beispiel dieses große Potenzial von alten Leuten im Altenheim, die sonst nirgends hinkommen können. Leuten im Krankenhaus, Leuten, die beruflich irgendwo auf der Welt unterwegs sind, wo es keine deutsche Gemeinde gibt und sich das dann anschauen. Also es, oder Missionare, die sind auf dem Missionsfeld und die sind nur ihre kleine Gemeinde, zwei, drei Männchen und Frauchen dabei, die da zusammen sind. Und dann wollen sie gerne mal auch so wieder deutschen Gottesdienst haben. Also es gibt eine ganze Menge Leute, nicht nur die, wo man sagt, die kommen in keine Gemeinde mehr hinein, sondern die, die sind froh sind, auch solche Predigten mitzubekommen. Und das ist, glaube ich, eine gute Chance. Dadurch wird man nicht den Gottesdienst erübrigen, hoffentlich nicht. Die Leute sollen ja in den Gottesdienst reinkommen. Aber man hat riesige Chance, so etwas mit reinzunehmen. Darüber hinaus in der Jugendarbeit. Ich stelle mir vor, heute jemand, der Jugendarbeit macht, der kommt ohne den richtigen Handygebrauch und wahrscheinlich auch ohne Facebook kaum aus. Weil wo willst du mit deinen Jugendlichen in Kontakt pflegen? Das ist ja nicht nur einmal in der Woche in der Jugendstunde. Das wäre ja viel zu wenig. Du musst davon ausgehen, die hängen ja ständig zusammen, indem Nachrichten senden. Jetzt muss man als Jugendarbeiter ja nicht ständig davor hängen, aber zumindest ab und zu mal sich das auch anschauen, vielleicht mal die neuesten Fotos auf Facebook kommentieren oder mal eine ermutigende Nachricht, hier bleib dran und kämpf den guten Kampf des Glaubens, mal so an alle Freunde verschicken und sowas Ermutigendes dafür. Ich glaube, dafür sind die Medien sehr gut drin. Das konnte man früher gar nicht, weil dann musstest du jemanden besuchen, erstmal hinfahren und abmachen und was weiß ich. Heute, du kannst einfach das verschicken und irgendwann geht der normale Jugendliche auch an seinen Facebook-Account und sie danach und ach, deine Nachricht und toll, du lächelst denjenigen an und hast noch eine Sprechblase mit irgendeinem Bibelspruch dabei. Das ist positiv. Also solche Sachen kann man nutzen, um auch Glauben zu vertiefen, zu erweitern, zu intensivieren. Das sind positive Möglichkeiten, die wir durch die Medien haben und Medien bestimmen unser Leben heute viel, viel stärker als noch vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren. Wenn ich meinen Kindern erzähle, wie das war, als ich groß geworden bin, dann kommt ihnen das so vor, als ob das aus der Steinzeit war. Also, weil bei mir gab es kein Handy, es gab keinen Computer, es gab keine Internetspiele, es gab keine, nicht mal CDs gab es mit Hörspielen oder sonst etwas. MP3-Player, gar nichts von zu träumen davon, was gab es denn sonst nicht? Ja, ich meine, Fernseher gab es, meine Eltern hatten sogar einen, aber Fernsehen damals ist ja gar nicht vergleichbar mit heute. Du hattest zu meiner Kinderzeit 3 Programme und diese 3 Programme sendeten von 16 Uhr nachmittags bis 12 Uhr nachts. Und in der restlichen Zeit gab es Testbild. Manche Jugendlichen wissen ja heute nicht, was Testbild ist. Ne? Ich kann euch erklären, dass dann einfach so ein Bild, dann war da groß ZDF, so ein paar bunte Balken und dann gab es nur ein Tüt dabei. Tüt, die ganze Zeit, das war alles. Und manche haben auch noch das angeschaut, wenn sie gerne Fernsehen schauen wollten. Aber das heißt generell, selbst der Fernsehsüchtige wurde vom Staat davon abgehalten, denn der Großteil des Tages lief nichts. Und die meisten Sachen, die da liefen, die waren ja nun wirklich ziemlich harmlos. Das ist also heute, ja, selbst das, was damals nur für Jugendliche gedacht war, ist heute so Programm für Dreijährige. So was weiß ich mit Flipper oder Lassie oder unsere kleine Farm oder so etwas. Wobei, da muss ich zugeben, wir haben als Familie entschieden, oder ja nicht wir als Familie, wir als Eltern haben dann entschieden, bei uns zu Hause den Fernseher abzuschaffen, damit da wenigstens ein Konfliktpunkt ein bisschen enger, ein bisschen weniger ist. Und bisher leben wir noch einigermaßen damit. Und ich verbisse auch nicht so wahnsinnig viel. Aber generell gibt es heute viel, viel mehr Möglichkeiten. Und das ist erstmal auch gut. Und auch manche Fernsehsendungen sind gut. Aber wo sind die Probleme? Nun, ein Problem ist allein der zeitliche Umgang damit. Und das ist ein ganz immenser. Ich meine, wenn ich diese 8 SMS pro Stunde rechne, allein die Zeit, die du dafür brauchst, und du musst ja auch noch lesen und du musst ja noch schreiben. Ist ja nicht nur so, dass du sie absendest. Das heißt, allein die Zeit, die du dafür aufwendest, dafür müssen wir Rechenschaft abgeben. Als Christen ja auch vor Gott. Sehr klar, in der Bibel steht das deutlich. Für jedes Wort, was wir sagen, für jedes Wort, was wir tun oder nicht tun, müssen wir vor Gott Rechenschaft abgeben. Und Gott ist ja nicht, der uns einengen will, sondern der einfach bloß sagt, ja, verpasst du vielleicht viel wichtigere Sachen, weil du mit Medien so viel Zeit verbringst. Und Medienkonsum ist heute immens viel. Also man rechnet damit, dass der normale erwachsene Deutsche so über 30, da ist das Leitmedium nach wie vor das Fernsehen. Da sagt der so über 30-Jährige rund 2,5 Stunden pro Tag vor dem Fernseher. Das ist ja immenser Zeitaufwand, egal schon was du siehst. Bei den Jugendlichen ist es heute nicht mehr so stark, da sind eben mehr die anderen elektronischen Medien, spielen eine größere Rolle fast noch als das Fernsehen, das heißt eben Internet und auch Handy, noch eine größere Rolle. Aber zeitmäßig ist das natürlich auch immens viel. Nehmen wir mal an, da kommen nochmal 1,5 Stunden dazu, dann bist du 4 Stunden am Tag vor den Medien und das ist gar nicht mal wenig begriffen. Manche unserer Nachbarn, wenn wir die besuchen, da läuft der Fernseher, der Radio den ganzen Tag und da auch nicht nur, dass er im Hintergrund läuft, sondern man setzt sich auch vor, schaut sich das an. Ich weiß, dass auch das in vielen Gemeinden, vielleicht bei euch nicht so ist, dass da viele Leute sehr, sehr viel Zeit vor Medien verbringen. Und allein der Zeitfaktor ist ein ganz immens wichtiger. Das werdet ihr zum Beispiel merken, heute generell findest du kaum Leute, die Zeit haben. Zumindest sagen sie das. In Wirklichkeit ist es so, dass wir, ich habe es heute Morgen schon erwähnt, kaum eine Zeit in der Weltgeschichte, wo wir so viel Zeit haben, objektiv gesehen. Subjektiv, empfindungsmäßig haben wir wenig. Eine Sache, die uns wahnsinnig viel Zeit fordert und frisst, ist der Medienkonsum. Egal, was wir da sehen oder hören. Einfach ein großer Zeit. Ihr werdet das alles mitempfinden können. Wenn ihr ein Internet habt, dann gibt es die Faszination, noch dahin zu flippen und noch das anzuschauen und auf diese Seite und da mal noch sehen, was man bei eBay ersteigert und da nochmal die E-Mails checken und da eben dann, wenn man Facebook hat, nochmal bei Facebook schauen, was die Freunde so machen. Und dann geht da 1 Stunde und 2 Stunden und 3 Stunden. Und plötzlich ist ein Großteil des Abends oder der Nacht oder sonst was weg. Am nächsten Morgen bist du müde oder unkonzentriert oder so. Das ist ja durchaus, was jede Generation betrifft. Manchmal hat man gesagt, nur Jugendliche. Was ich zum Beispiel in den letzten Jahren beobachtet habe, viele Ältere sind ganz stark davon betroffen. Und zwar Ältere, ja, du hast keine Kinder mehr zu Hause, du hast prinzipiell mehr Zeit. Irgendwann kommt auch die Pension oder Frühpension. Ja, was machst du den ganzen Tag? Und dann sind ganz viele ältere Leute, die wahnsinnig viel Medienkonsum haben. Und das kann der Fernseher sein, oder das kann das Radio sein, oder das können auch die MP3s sein. Es kommt ja nicht drauf an, was. Sondern dass du einen wahnsinnig großen Medienkonsum hast. Und das bedeutet ja, dass hier ein Teil der realen Beziehungen und der realen Welt in den Hintergrund tritt. Und dass du auch immer weniger Zeit hast, dich mal einen Freiraum zu haben. Einfach mal einen Freiraum jetzt hinzusetzen, mal nichts zu tun. Oder manchmal kann das schon dazu diktieren, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wir haben das da und dort auch bei unseren Kindern schon gehabt, dann sind wir zum Spaziergang unterwegs und im Spaziergang hat man dann einen MP3-Player in den Ohren. Das kann man ja theoretisch tun, aber was natürlich führt, du bist nicht mehr ganz da, wo du bist. Also das heißt, du bist zum Teil mit deinem Kopf und in den Ohren woanders, als wo du dich real aufhältst. Was daran negativ sein kann, ist, du schaffst eine Kunstwelt. Das ist übrigens auch gerade durch den intensiven Handy- und Facebook-Gebrauch, schaffst du dir selbst eine Kunstwelt, wenn du da drin bist, weil, ich habe das heute Morgen angedeutet, du hast eine eigene Familie, die du elektronisch zusammenstellst und mit der du mehr zusammen bist als mit deiner realen Familie oder deinen realen Menschen. Erstmal, natürlich, das ist klar, meistens sucht man sich Freunde, wenn man jung ist, in der Schule oder im Freundeskreis in der Gemeinde oder so. Und das war früher immer so im Vergleich dazu, zu hier Familie, da Nachbarschaft, da Arbeitsplatz, da Freundschaft. Das fließt heute stärker ineinander, was auch dazu führt, dass Menschen immer einseitiger werden. Denn Freunde sucht man sich aus nach dem, der gleiche Interessen hat, der gleiche Meinungen hat, der entweder im gleichen Alter ist. Wenn das jetzt überproportional zunimmt, dass du ständig mit diesen Menschen in Kontakt bist, in jeder Minute deines Lebens oder fast jeder Minute deines Lebens, das heißt, dass automatisch der ganze andere Teil der Realität, Menschen, die total anders sind, die dich vielleicht auch mal nerven, immer mehr an den Rand gehen. Aber gerade diese Menschen, die dich nerven und die anders sind, sind gut, damit du nicht zu einseitig wirst, damit du korrigiert wirst, in Frage gestellt wirst. Das ist ja eine unheimliche Herausforderung, die wir brauchen. Das heißt, hier gibt es immer eine immer stärkere Vereinseitigung. Das heißt, wir haben sehr unterschiedliche Menschen, aber die sind in Szenen organisiert. Und in dieser Szene, da läuft alles genau gleich, weil es ja der eigene Freundeskreis ist, mit dem man da zusammenhängt. Das ist ein Problem. Also das heißt, Zeit wird sehr stark einbezogen. Man hat eine Vereinseitigung auf eine überschaubare Gruppe, die sehr gleich ist wie ich, die gleich denkt, ähnlich denkt, sonst nehme ich sie gar nicht als Facebook-Freunde an, sonst telefoniere ich auch nicht mit ihnen per Handy. Und das ist eine Verarmung des Lebens. Ich isoliere mich von dem, was mich herausfordert, weil es zur Veränderung herausfordert, weil es mich in Frage stellt. Aber gerade das ist das, was ich brauche. Und hier, glaube ich, muss ein Christ ein Fragezeichen setzen und sagen, das geht so nicht. Zweiter Punkt bei den Medien ist, es ist häufig eine Verarmung der Kommunikation. Weil ihr müsst mal überlegen, was häufig als SMS geschrieben wird oder was auch per Anruf weitergegeben wird. Das allermeiste davon ist nichts anderes als Wortgeräusch. Also etwas krass ausgedrückt dabei, weil es ist Information, die total überflüssig ist. Manches Mal wird ja jeder von uns unfreiwillig Zeuge irgendeines Telefonanrufs. Ich bin irgendwo im Zug und dann sind gleich ein paar Leute, die telefonieren ringsherum. Oder auf der Bahnsteigkante auch noch. Und das meiste, was gesagt wird, ist total überflüssig. Das geht ungefähr so: Ich bin hier, wo bist du? Ja, ich bin gerade da. In 5 Minuten bin ich da. Und dann 2 Minuten später: In 3 Minuten bin ich da. In 2 Minuten bin ich da. Jetzt bin ich da. Ich sehe dich schon aus dem Fenster. Jetzt werden wir uns gleich umarmen. Hast du meine Nummer noch? Ja. Aber tatsächlich, ihr müsst mal auf manche der Gespräche achten, die sind wirklich, es ist kaum noch Inhalt, der vermittelt wird. Es ist nur Wortgeräusch, es ist viel. Deshalb, es gab nie so viel Austausch von Daten wie heute. Aber das meiste, was ausgetauscht wird, ist vollkommen flach und oberflächlich. Das geht aber nicht nur beim Handy so, das geht auch bei immer mehr Reportagen, Fernsehen, Radio oder sonst wo so. Das ist so voraussehbar, bei manchen, die stelle ich schon vorher ab, weil ich schon vorher weiß, was sie am Ende sagen werden. Weil das ist so klar, das sind zum Beispiel immer wieder dieselben Interviews vor dem Fußballspiel. Da werden die gesagt, ja, was wollen sie? Und alle sagen, ja, wir haben zwar Angst, aber wir werden siegen, wir sind die Besseren. Ja, dafür brauche ich das alles noch nicht mehr hören. Das ist alles dasselbe, da ist nichts Originelles mehr. Und hinterher, wenn sie gewonnen haben, wird gefragt, ja, wie haben sie sich gefühlt? Ja, wie sollen die sich denn fühlen, wenn sie gewonnen haben? Dann sagen sie, das war so toll, das war so ein tolles Gefühl und wir haben uns so sicher super gefühlt und endlich haben wir es geschafft. Hey, die Interviews kann ich euch für die nächsten Fußballspiele auch noch alle geben, obwohl ich nicht mitspiele. Das heißt, das sind vielfach, es ist total keine Information, weil auch ein Journalist heute, der wird so unter Druck gesetzt, er muss so schnell Informationen sammeln, dass er sie gar nicht mehr durchdenken kann und sammeln kann. Der geht auch häufig zu Wikipedia, liest da ein paar Sachen raus, die auch jeder andere auslesen kann, sagt dieselben Sachen, stellt dieselben Fragen. Das heißt, wir haben eine immens aufgeblähte Informationswelt, aber es wird kaum noch wirklich etwas gesagt. Ihr merkt, auch viele Leute sind nicht mehr in der Lage, Neues zu denken, obwohl sie massenhaft Informationen beziehen. Oder wenn du die Weite des Internets anschaust, gib irgendein Suchwort ein bei Google. Und das hast du bei den meisten Worten, wenn sie nicht ganz ausgefallen sind, dann hast du da Zehntausende, ja nicht mal Zehntausende, Millionen, manchmal zig Millionen Seiten. Das heißt, theoretisch hast du eine immense Bandbreite von Informationen. Aber es hat genau im Gegenteil dazu geführt, das Internet hat nicht zu einer besseren Information, sondern bei vielen Leuten zu einer Vereinseitigung der Information geführt. Weil das sagt ja jeder Mensch, der mit Medien auskennt, welche Meldungen auf Google sind interessant? Die ersten 10, die auf der ersten Seite sind. Alle anderen sind vollkommen uninteressant. Da kann stehen, was da will, interessiert keinen Menschen. Oder kann ich euch ja mal fragen, habt ihr schon mal die 195. Seite angeschaut? Wieso denn? Das macht doch keiner, ist doch viel zu aufwendig. Macht keiner. Das heißt, theoretisch hast du immens viel Information, aber wirklich entscheidend sind eigentlich ja nur die ersten 3. Aber gut, man nimmt mal die ganze Seite, meistens sind dann je nachdem, wie du eine Grafik hast, etwa 10 Meldungen darauf, die sind noch entscheidend. Und wer darauf kommt, der bestimmt das Denken der Menschen. Das heißt, wenn du heute Informationen haben willst über, meinetwegen, Martin Luther, was macht der normale Mensch heute? Er geht zu Wikipedia. Also das gibt ja nicht mal bei Google ein, sondern weiß, Wikipedia gibt Informationen. Das heißt, dass Wikipedia hat heute eine wahnsinnige Macht, Informationsmacht. Das, was Wikipedia schreibt, das sind alle von überzeugt, das stimmt. Das war früher mit weniger Medien nicht möglich. Da hatte man zumindest Brockhaus und Meyers Lexikon und Duden Lexikon und die schrieben noch was Unterschiedliches. Das gibt es so im Internet kaum. Oder welche Internet-Lexika gibt es, die so einflussreich sind wie Wikipedia? Gibt es keine. Das war eine Zeit lang mal vor 10 Jahren, gab es die Encarta, Microsoft Encarta. Heute auch fast im Nirvana verschwunden. Manche haben das noch so als CD-ROM oder so, aber sonst keinen großen Einfluss mehr. Das heißt, heute ist für Information, sagen wir mal so, was Wikipedia steht. Aber was ich euch sage, was viele andere genauso sagen können, Wikipedia ist immer besser geworden. Also es sind wirklich sehr gute Sachen drin. Aber viele sind auch sehr stark ideologisch geprägt. Das heißt, keine neutrale Information. Das merkt ihr insbesondere, wenn Information drin ist, die mal nicht dem normalen Zeitgeist entspricht. Wo einer was drin schreibt, meinetwegen, schlag doch den Artikel über Homosexualität auf. Meint ihr, dass da irgendwo eine kritische Anmerkung ist über Homosexualität? Natürlich nicht. Oder schlag dann meinetwegen Sachen auf über irgendwelche christlichen Institutionen. Da merkt ihr häufig sehr einseitige Informationen, weil müssen wir uns ja vor Augen führen. Jeder, der schreibt, auch wenn er objektiv schreiben will, hat natürlich seine Meinung und seine Auffassung und die spiegelt sich daran wider. Und so ist eben, es gibt eine riesige Menge von Kommunikation, die wir haben, aber relativ wenig wirklich relevante Information, die ausgetauscht wird. Häufig haben wir gar nicht mehr die Zeit dazu. Nehmen wir an, du setzt dich hin, einen Brief zu schreiben. Jetzt wirklich einen Brief, nicht einen SMS. Normalerweise macht man das, man muss sich richtig Zeit nehmen. Du musst dir richtig überlegen, wie formuliere ich einen Satz. Die meisten Leute, wenn sie eine SMS schreiben, überlegen viel, viel weniger. Das heißt, auch hier die Qualität der Kommunikation, dessen, was ich wirklich mir ausdenke. Ich habe ja auch nicht ständig was Geniales zu sagen. Das führt dazu, dass hinterher jede Kleinigkeit ist eine Meldung wert. Gerade ist ein Schneeflug beim Bus vorbeigefahren. Und jetzt ist nebenan ein Bus von der Firma so und so. Und da habe ich gerade am Spaziergang den gesehen, den kenne ich doch auch. Und da an der Tanzschule, da war gerade eine Veranstaltung. Das heißt, du fährst den Bus nicht und immer zack, zack, gleich was eingeben. Im Grunde genommen irrelevante Informationen. Aber du hast ja nicht wirklich mal was zu sagen. Wer von uns hat denn wirklich jede Stunde 8 Mal wahnsinnig wichtige Sachen für einen Freund zu sagen? Das gibt es ja nicht. Selbst wenn du verheiratet bist, hast du nicht immer so wahnsinnig viel wahnsinnig wichtige Informationen miteinander auszutauschen, sondern viele Sachen, die laufen einfach so und das führt dazu, Informationsgehalt, die Tiefe, also die Breite ist wahnsinnig breit, aber die Informationstiefe, die ist sehr dünn geworden. Irgendwo hat das auch jemand mal verglichen, hatte ich mal gelesen, so mit Wasser. Nicht? Du kannst entweder Wasser haben, meinetwegen so eine Badewanne, hier ist es ein bisschen tiefer, oder du kannst das ganze Wasser verteilen und dann ist es 200 Quadratmeter, aber nur so hoch. Das geht auch, es wirkt dann viel mehr, die Wasserfläche. Nur wenn du reinspringst mit Baden, ist dann halt nichts mehr. Und so ähnlich ist das auch, Menschen können nicht, weil sie mehr technische Möglichkeiten, viel mehr denken, neue Sachen denken. Sondern jetzt ist nur so, du hast eine gewisse Kapazität, entweder verteilst du sie auf flache Informationen, das massenhaft, oder du nimmst dir auch mal Zeit, dich einfach mal hinzusetzen, jetzt wirklich was dir wirklich vom Herzen kommt, was du wirklich ganz wichtig nimmst. Aber dann hast du vielleicht bloß einmal am Tag was richtig Wichtiges zu sagen. Oder vielleicht zweimal. Aber eben nicht 8 Mal in der Stunde oder vielleicht sogar noch mehr, je nachdem, wenn du gerade online bist und dort schreibst. Das heißt, eine Verflachung der Information. Und den anderen Punkt, den ich genannt habe, der bei den Medien heute ein Problem ist, wo wir als Christen gut lernen müssen, mit umzugehen, ist die Vereinseitigung und Manipulationsmöglichkeiten von Informationen. Ich habe ja gesagt, Marktmacht von Wikipedia zum Beispiel, wo alle, und auch ich benutze Wikipedia, klar, das ist ja auch einfach und gut, aber wir sollten immer das mit einer gewissen Skepsis betrachten und immer auch daran denken, alle Artikel, und zwar ausnahmslos alle, sind mit einem bestimmten Interesse geschrieben, mit einer bestimmten Meinung, mit einer bestimmten Überzeugung geschrieben, die dahinter steht. Und die müssen wir immer auch für uns in Frage stellen lassen, wenn wir damit umgehen. Also es gibt heute zum Teil, trotz der wahnsinnig vielen Informationen, nicht nur eine Oberflächlichkeit, sondern auch eine Vereinseitigung. Das heißt, einige wenige, die prägend sind. Jetzt im letzten Sommer gab es auch eine ganze Aktion, wo viele große Medienanstalten viele Internetartikel rausgeschmissen haben. Zum Teil einfach, weil es zu viel wurde, unübersichtlich wurde. Hier haben wir das Problem, manche Veröffentlichungen existiert nur als Internetartikel. Wenn die gestrichen werden, dann gibt es die sozusagen nicht mehr. Sonst hat man Sachen früher in Archiven gesammelt. Da konntest du nachschauen und sagen, so und so ist das. Heute ist es möglich, die Wirklichkeit zu verändern, indem du einfach die Informationen, die du findest, ausschaltest, rausholst, wegnimmst. Und dann gab es die nie. Und wenn einer nachsucht, wird er das nie finden. Das heißt, du kannst es immer auch anpassen. Wir haben das erlebt, als vor einem Jahr unsere Schüler getötet worden sind, zwei unserer Schüler getötet worden sind im Jemen. Da war das so, da hatte ja, haben mehrere Medienanstalten, unter anderem auch ARD, hatte berichtet dann davon. Und dann hatten sie einen Internetartikel und da waren manche Falschinformationen drauf. Die waren offensichtlich falsch. Wir und andere hatten sich gemeldet und manche Sachen wurden immerhin glücklicherweise korrigiert. Jetzt sah das aber so aus, als ob es nie falsch gewesen wäre. Aber es hat sich nur verändert aufgrund von Druck von außen. Das heißt, später hätten die Leute den Eindruck gehabt, ist doch alles in Ordnung. War aber gar nicht in Ordnung. Sondern Medien haben bewusst Lüge, also nachweisbare Lügen verbreitet. Und zwar große Medien in Deutschland. Und manche, was mich überrascht hat, manche Christen haben das sogar geglaubt. Die haben gesagt, jetzt habe ich doch gehört, das habe ich doch gelesen, das war doch im Fernsehen. Das muss das doch stimmen. Was ganz erschreckend ist. Also viele Leute haben gegenüber Medien einen unheimlichen Glaubensvorschuss. Weshalb im Augenblick auch sehr stark durch Medien verbreitete Verschwörungstheorien blühen. Weil die Menschen glauben alles Mögliche dabei. Weil das nur im Internet, da waren beispielsweise die Sachen, als der Bush noch Präsident gewesen war, da waren diese ganzen Sachen mit Michael Moore und so, nicht? Wo dann im Kino, im Fernsehen und Internet. Und dann haben hinterher alle gedacht, der amerikanische Präsident ist blöd. Die meisten haben sich nie tief damit auseinandergesetzt. Die haben weder ein Regierungsprogramm gelesen, noch haben sie mal Reden angehört. Die haben bloß eben ein paar Internetnachrichten gehört und ein paar Comedy-Serien gesehen und wussten danach, er ist blöd. Genauso war es dann auch mit dem Milosevic. Der war erst der große Held, solange er verbündet war mit den Westen. Als es dann plötzlich der Feind war, dann war es der Böse, der große Feind, den man ihn ziehen musste. Kaum einer hat sich richtig darüber nachgedacht. Als Obama gewählt worden sind, wussten alle Deutsche, der ist super. Hättest du die meisten Deutschen gefragt, ja warum denn? Keiner hätte die richtige Antwort gegeben können. Der ist einfach super. Erstmal ist er schwarz, das ist auch schon mal ein Vorteil. Ne? Also ein bisschen farbig, bringt mal was Neues rein. Ja und sonst, naja, er ist erstmal gegen alles, was Bush macht. Das machen doch alle Politiker. Alle sind erstmal gegen ihre Vorgänger. Und er hat immer gesagt, Change. Das ist auch gut. Veränderung, okay. Jetzt sind ja viele enttäuscht, weil das meiste, was er versprochen hat, hat sich natürlich, wie es jeder erwarten sollte, nicht umgesetzt. Aber da merken wir, dass es ganz starke Denken war, nicht weil die Leute sich auseinandergesetzt haben, amerikanische Reden gehört haben, analysiert haben, was die Leute wirklich denken, sondern weil Meinung massenhaft verbreitet wird und dadurch eine Uniformität, das heißt eine Gleichförmigkeit von Meinung kommt und weil man sagt, ich habe es gesehen, ich habe es gehört, es wirklich glaubt. So viele Menschen sind heute mediengläubig, die sehen etwas, weil sie meinen, das steht dann auf der Internetseite, stimmt auch. Manche Leute ist das noch mit Bildern untermalt, da ist jetzt ein Bild und dann, aber das Bild ist, ich habe das Bild doch gesehen, das stimmt so. Dabei weiß jeder, der heute ein bisschen mit dem Computer arbeitet, Bilder sind heute so leicht manipulierbar und fälschbar. Das heißt, das sind Leute so gutgläubig. Informationen noch viel mehr. Du musst bei Informationen ganz genau hinschauen, bei Internetseiten. Ich merke das auch bei meinen Schülern. Da zitieren manche Schüler Internetseiten und die merken nicht, dass da Positionen sind. Die sind erstmal falsch, manche sind auch bibelkritisch und sie merken es nicht. Was jetzt nicht ein Defizit nur meiner Schüler ist, das ist allgemein ein Defizit. Leute können weniger unterscheiden, was wahr ist und was falsch ist. Weil gut aufgemachte Lüge wird heute generell geschluckt. Ich habe ja vor ein paar Jahren so ein Büchlein geschrieben über das Sakrileg, eine solcher Verschwörungstheorien. Das habt ihr heute noch massenhaft in den Köpfen der Menschen drin. Dass die Leute diese Sachen glauben, die da veröffentlicht wurden, Jesus sei verheiratet. Wenn du heute mal eine Umfrage machst, es gibt wahrscheinlich mehr Leute auf der Straße, besonders Jüngere, die meinen, sicher, Jesus war verheiratet, ist doch ganz klar. Es gibt jetzt schon Nachfolgebücher, die genauso geglaubt werden. Eine amerikanische Journalistin tritt auf und sagt, sie ist eine Nachkommen von Jesus und Maria Magdalena. Warum? Sie hat das gefühlt. Als sie nach Südfrankreich gezogen ist, hat sie plötzlich dieses innere Gefühl gehabt, sie ist mit denen, ist Nachkommen von ihnen. Und das verbreitet sie in Büchern und es sind Hunderttausende, Millionen, die glauben das. Zwei Bücher hat sie schon geschrieben, Maria Magdalena-Evangelium, Jesus-Evangelium. Da steht genau diese Sachen drin, auf Deutsch übersetzt. Und das ist nicht nur, dass er sagt, das glauben dumme Leute, das wird heute an Universitäten diskutiert, von Studenten. Warum? Das klingt doch so einsichtig. Da wird immer gesagt, hast du nicht auch das Gemälde von Leonardo da Vinci gesehen? Da diese Person neben Jesus sieht doch tatsächlich aus wie eine Frau, das muss doch Maria Magdalena sein. Nur weil die Idee genannt wird. Wobei man hier sagen muss, selbst wenn es sie wäre, Leonardo da Vinci hat etwa 1400 Jahre nach Jesus gelebt, wenn der nun wirklich gemeint haben sollte, Maria Magdalena sei am Abendmahl dabei gewesen, was sagt das darüber aus, ob das wirklich so war oder nicht? Gar nichts. 1400 Jahre, ja das wäre so, als wenn ich heute auf den Gedanken komme und sage, Martin Luther hat es nie gegeben, ich habe das gerade entdeckt. Da würde ich auch sagen, ja bitte sehr, und wo sind die Dokumente dafür? Es gibt keine, ich habe das halt heute entdeckt. Genauso ähnlich ist das, wenn Leonardo da Vinci wirklich gemeint hätte, Das hat er ja nicht mal. Denn wenn man liest, was er schreibt, dann sagt er, das war ein Mann. Das ist eben Johannes, der neben Jesus ist. Aber Verschwörungstheoretiker, die sehen das Bild an und sehen, ach, das sieht für mich wie eine Frau aus, also muss er das auch als Frau gemalt haben und also war Jesus verheiratet. Ist natürlich argumentativ vollkommen unsinnig, aber diese Argumentation findest du massenhaft, selbst bei Akademikern heute. Das heißt, so Verschwörungstheorien sind wahnsinnig verbreitet und wahnsinnig faszinierend und durch Medien massenhaft multipliziert. Und besonders Christen sind dafür anfällig. Es gibt Verschwörungstheorien außerhalb von Nichtgläubigen. Das ist zum Beispiel so eine der bekanntesten der letzten Jahre war der 11. September. 11. September ist eigentlich durch die CIA ausgelöst. Könnt ihr Internetseiten nachlesen, massenhaft. Und viele, viele Leute glauben, dass die CIA, also das heißt die USA-Regierung, hat selbst ihre beiden Häuser da torpediert und in die Luft gesprengt. Man kann das glauben. Und wenn du diese Internetseiten anschaust, diese Verschwörungstheorien, wirken die auch sehr intensiv gut. Warum? Weil sie eben technisch sehr gut aufgemacht sind. Mit schönen Bildern, mit irgendwelchen Grafiken und Zeichnungen und das, was typisch ist für Verschwörungstheorien, natürlich auch immer nur Teilinformationen. Dir werden die Fakten genannt, die für die Verschwörung passen. Die 10-mal so viele Fakten, die nicht passen, die werden einfach nicht erwähnt. Aber da keiner wirklich viel lesen will, sondern jede Wahrheit in maximal 10 Seiten zusammengefasst werden muss, liest man das und viele glauben es. Und jetzt können wir sagen, naja, ob die nun von den Amerikanern oder von den Al-Qaida in die Luft gesprengt wurden, ist ja letztendlich egal. Ist nicht ganz egal, aber wir merken, dass genau dasselbe passiert auch im Glauben. Im Glauben werden auch viele Ideen und Verschwörungstheorien durch Medien verbreitet, die bei Christen auf offene Ohren stoßen. Jetzt gerade in den letzten Monaten habe ich mehrere solcher Verschwörungstheorien bekommen. Eine jüngste davon bin ich selbst mit Opfer geworden, könnte man so sagen. Und zwar eine Verschwörungstheorie, Weihnachten ist eigentlich vom Teufel. Habt ihr das gewusst? Massen-E-Mail versendet so und an viele Christen, Verschwörungstheorie, mit natürlich wieder vielen Bildern und so etwas, unter anderem ein Bild von meinem Weihnachtsbuch und dann einer Warnung, folgt nicht Michael Kotsch, weil der sagt, Weihnachten dürft ihr feiern, denn Weihnachten ist vom Teufel. Warum ist Weihnachten vom Teufel? Unter anderem wichtiges Argument, der Begriff Satan ist ja eigentlich aus dem Griechischen, aber wenn man ins Hebräische umschreibt und dann die Zahlendeutung der Kabbalah nimmt, dann ist der Begriff Satan, kommt auf 354. Und der 354. Tag im Jahr ist Weihnachten. Also ist Weihnachten vom Teufel. Wahnsinnig überzeugend, ne? Also ich habe mich dann schon gefragt, ich werde das wahrscheinlich nochmal tun nächste Woche, ich suche mal den 354. Vers in der Bibel. Und dann sage ich es auch. Das ist die Zahl des Teufels, das ist ein Vers vom Satan. Oder wie wäre es mit dem 356., 54. Kapitel in der Bibel? Wäre auch eine Idee nachzuschauen, was da denn drin steht. Oder vielleicht habt ihr ja eine 3 und eine 5 und eine 4 in eurem Telefonnummer oder Hausnummer oder sonst irgendwas. Und dann merkt man natürlich, hey, das ist ganz alles ziemlich absurd, aber Verschwörungstheorie, wenn du dich darauf einlässt, wirken die richtig überzeugend. Wenn du nur mal ein bisschen daneben fragst, falls man die Kapazität dazu hat, dann merkt man, das klappt ja gar nicht, das stimmt ja gar nicht, das ist ja alles gar nicht wahr. Aber Christen, merke ich, sind manchmal anfällig, weil Christen gar nicht gläubig sein wollen, aber die Sachen in der Bibel manchmal zu kompliziert sind, glauben sie an eine Verschwörungstheorie. Und da gibt es so massenhaft welche. Also ich weiß nicht, ob ich da immer nur die empfange, aber oder wenn jemand eine neue Verschwörungstheorie hat, will er sie mir auch noch zeigen. Und auf jeden Fall, ich bekomme bestimmt alle paar Wochen eine neue von dem, was jetzt wirklich die Wahrheit ist, mal wieder die neueste Wahrheit über die Freimaurer, die eigentlich die Welt beherrschen, oder der schwarze Papst, oder die Illuminaten, oder der Opus Dei, oder die Kommunisten, oder die Atheisten, oder die amerikanische Regierung, der Geheimdienst, was weiß ich. Überall gibt es dunkle Mächte, die unser Leben beeinflussen und natürlich gegen den Glauben sind und wo alles mögliche Schlimme passiert. Und Christen glauben Sachen, weil sie generell sehr mediengläubig sind. Was in Medien ist, wird als Wahrheit wahrgenommen, ganz häufig. Und das ist ebenfalls ein Defizit, was wir haben. Also da auch eine gewisse Kritik, eine Unterscheidungsfähigkeit sich zu erarbeiten als Christ. Wenn ich abhängig werde und wenn ich etwas glaube, dann glaube ich nicht an alles, was irgendwo geschrieben steht, sondern was Gott mir gesagt hat. Das soll die Grundlage sein. Und hier einen gewissen Abstand zu haben. Ich glaube auch, dass viele der modernen Medien den Menschen zum Lügen verleiten. Insbesondere diese individuellen Medien. Nehme ich das Beispiel Facebook. Ich glaube, unter Jugendlichen wird kaum so viel gelogen wie bei Facebook. Manches tut man dann ab als Fake, also das heißt als Spaß, als Erfindung, stimmt ja gar nicht. Aber selbst das, was man nicht als solches abtut, ist häufig gelogen. Warum? Fast keiner der Leute, die darin schreiben, schreiben so, wie sie wirklich sind, sondern so, wie sie sich inszenieren. Das heißt, die Fotos sind ja nicht unbedingt die Fotos, wie du morgens beim Aufstehen bist oder wie du beim Abwaschen oder sonst was bist, sondern es sind die Fotos, wie du gestylt bist in der Umgebung, in der Haltung, in der Mimik, wie du sie präsentieren willst. Das heißt, du schaffst dich Und das ist natürlich, meistens sind die Haltungen auch nicht so wahnsinnig interessant, das sind nämlich alles immer dieselben. Das heißt, das Grinsen ist dasselbe, die Körperhaltungen sind dieselben, weil es gibt ja auch nur begrenzt viele und das sind bestimmte, die sind in und die sind gerade da und dann findest du die auf allen Facebook-Seiten. Ist auch nicht wahnsinnig schlimm, ist ja keine Sünde, nur das ist nicht unbedingt die Realität. Also das heißt, wenn du eine Person kennenlernen willst, lernst du sie auf Facebook meistens nicht so gut kennen. Weil viele Sachen sind da verfälscht und gelogen. Und wie leicht ist es doch auf Facebook auch zu schreiben, ich liebe dich, ich finde dich toll, du bist super, das ist ja so leicht. In der Realität ist das ja ein bisschen schwieriger, vor allem, weil du mit der realen Person zu tun hast. Vielleicht habt ihr auch gelesen von dem amerikanischen Pastor, der in seiner Gemeinde verboten hat, dass die Mitglieder, kein Mitglied darf einen Facebook-Account haben. Habt ihr davon gehört? Gab es vor ein paar Wochen, natürlich in den USA, ist ja alles in den USA, nicht? Dann so. Warum? Weil dieser Mann hat festgestellt, dass, ich weiß nicht, waren es 10 oder 12 Ehescheidungen in seiner Gemeinde innerhalb eines Jahres aufgrund von Facebook. Warum? Wenn du normal in der Ehekrise bist, ist das schon schwierig genug. Wenn du dann allerdings in Facebook bist, und das sind alle so lieb und nett und die lieben dich alle. Alle deine Freunde schreiben, du bist so lieb und du sagst, wie böse dein Mann ist oder deine Frau ist und die haben alle Mitleid mit dir. Dann sind da immer gleich ein paar, die dich trösten wollen. Und du denkst dir, die verstehen mich, wenn mein Mann oder meine Frau so wäre wie die so und so. Und vielleicht kommt dann noch mal eine große Liebe aus der Vergangenheit. Was weiß ich, die Kinderkastenliebe und diese Kindergartenliebe. Und dann sagst du, oh, und der und dann, du triffst dich mal, um dich trösten zu lassen. Und zack, der Ehebruch ist da. Also der hat in seiner Gemeinde beobachtet, auffällige Steigerung aufgrund von Facebook, weil Facebook sehr stark, weil es eine virtuelle Welt ist, eine Traumwelt, in der ich mich darstelle, der andere sich darstellt, wird sehr stark zu Untreue, Ehebruch und also etwas verleitet. Also das geht auch Erwachsene an, gerade dabei. Auch hier ein Defizit, ein Problem, weil eben Facebook ist nicht die reale Welt. Es ist nur so ausgeklammert. Und da geht ja genauso Schüler-VZ oder Studi-VZ oder alles dasselbe, all die sozialen Netzwerke, also es ist auch eine moralische Gefahr. Eben einmal zum Lügen, zum Falschdarstellen, zum Heucheln oder dann auch sogar zur Untreue, weil es so leicht und so einfach ist. Das ist ein großes Problem, oder? Und da sind wir noch beim ganz anderen Bereich, also einmal Zeit, Vertrauen der Information, Missbrauch des Vertrauens, also als Negativseiten, Lügen, die weit verbreitet sind dabei, die geglaubt werden oder geglaubt werden wollen, weil man es gerne so haben möchte. Ein anderer ganz großer Faktor im Umgang mit den Medien ist dann natürlich der Inhalt dessen, was wir uns aussetzen. Und viele haben hier den Eindruck und lügen sich selbst was in die Tasche, indem sie sagen, ja, ich nehme diesen Inhalt auf, aber dieser Inhalt prägt mich ja gar nicht. Und faktisch ist es so, das haben auch die meisten Untersuchungen im Bereich der Psychologie und Pädagogik gezeigt, das meiste, was wir lernen, lernen wir durch Vorbild. Warum sind denn unsere Kinder uns in vielen Sachen ähnlich? Das ist in erster Linie durch Vorbild. Man sagt ja auch, du kannst den Kindern alles sagen, am Ende tun sie doch nur das, wie du bist. Und ist ja nicht ganz so. Und zum Trost der Eltern, Kinder haben ja auch eine eigene Individualität und zum Trost der Kinder auch, sie sind ja nicht eine 100%ige Kopie. Aber sehr, sehr viel im Laufe des Lebens wird übernommen von den Eltern und manches wird man sich ja erst im Verlauf des Lebens klar. Wenn du plötzlich in ähnlichen Situationen bist, wie deine Eltern sie sind, merkst du, du reagierst gleich. Wie du mit Stress umgehst, wie du in der eigenen Kindererziehung umgehst, wie du am Arbeitsplatz umgehst, wie du mit deinem Ehepartner umgehst, alle solche Sachen. Und das bedeutet dabei was uns prägt oder was wir als Vorbild nehmen, damit müssen wir natürlich konfrontiert werden. Und wenn ich jetzt sehr, sehr stark und intensiv mit Medien konfrontiert werde, dann bekommen die einen Vorbildcharakter. Das war vielleicht in den 50er, 60er Jahren, war das, wenn plötzlich die Jungs aus dem Kino gekommen sind und dann liefen sie so breitbeinig wie John Wayne, so als ob sie jetzt auch gleich ihren Colt ziehen und dann, ne? Oder dann wurden die Sprüche von James Dean nachgemacht oder wie noch, schau mir in die Augen, Kleines. Wisst ihr, aus welchem Film das kommt? Das war eben ganz bekannt, das war einer der Bestseller in Casablanca. Da kam das vor, da sagt eben der Held das zu einer der Frauen. Das war hinterher ein stehender Spruch für vielen Jugendlichen. Warum? Weil das Vorbild prägt. Das heißt, so Vorbilder, was wir immer wieder hören, was wir sehen, wie man sich verhält, das prägt in unser Denken, unsere Wahrnehmung, prägt das. Und dessen müssen wir uns bewusst werden und danach ein Stück weit auch aussuchen, wodurch wir uns prägen lassen. Das heißt, was wir uns anhören, was wir uns anschauen, auch was wir lesen. Es kann ein bestimmt, wenn es nur ein ganz kleiner Teil unseres Lebens ist, Ist das okay? Ist das nicht weiter schlimm? Aber umso größer der Teil unseres Lebens ist, umso stärker wird es unsere Wahrnehmung beeinflussen, also dieser Zeitgeist. Weil der Zeitgeist ist in den Medien ganz intensiv präsent, denn die wollen ja immer das Aktuelle, das, was gerade dran ist, das wollen sie präsentieren. Und Medien haben heute keine erziehende Funktion. Die sagen dir nicht, die wollen dir vermitteln, was richtig ist, sondern sie wollen dir vermitteln, was gerade in ist, was dran ist, was man halt so macht, was man denkt und was man tut. Und ob wir das wollen oder nicht, übernehmen wir die Sachen, umso häufiger wir sie sehen. Da könnte ich die Frage stellen, tue es jetzt auch, punkto Sexualität. Wodurch sind deine Vorstellungen von Sexualität geprägt? Und jetzt könnte man natürlich sagen, die verheiratet sind. Naja gut, die sind verheiratet, die haben eigene Erfahrung dabei. Aber bevor du verheiratet gewesen warst, dann müssen wir sagen, wahrscheinlich das allermeiste durch Medien. Das ist ganz klar. Weil wer hat schon mit seinen Eltern über Sexualität gesprochen? Das ist peinlich, das macht man so nicht. Ja, wo? Dann schon mit dem Freundeskreis. Ja, wo hat der Freundeskreis seine Informationen? Aus den Medien. Das heißt, das ganz, ganz Starke, was in den Medien geprägt wird über Sexualität, das bestimmt häufig unsere Vorstellung, wie das sein müsste, wie das ablaufen müsste, welche Rolle Sexualität spielt, weil das in fast jedem Spielfilm natürlich vorkommt, weil das ist etwas Unterhaltendes, etwas Schönes. Daneben rechnet man damit, dass etwa, also ich habe verschiedene Schätzungen gelesen, nehme ich mal die niedrigste, um nicht zu sehr zu schockieren, aber die niedrigste Schätzung sagt, dass 30% der Männer sich regelmäßig Pornografie im Internet anschauen. Und das prägt natürlich auch. Ist ja auch klar. Das ist auch ein Bild von Sexualität, was da vermittelt wird. Und diese ganzen Sachen, die bleiben im Kopf und die bestimmen unser Denken und dann durch auch unser Handeln. Und jetzt ist die Frage, woher sollten wir sonst Informationen über Sexualität bekommen? Ja, eigentlich gilt die Hilfe uns als Christen auch. Zuerst müssten wir jetzt mal eine Bibelarbeit machen, was steht denn da drin über Sexualität, welche Bedeutung sie hat, welchen Stellenwert sie hat. Vielfach durch diese äußere Prägung belastet das auch dann die Ehe. Weil dann von außen ein Eindruck kommt, so müsse es sein. Und wenn es nicht so ist, dass das als Defizit oder Problem begriffen wird. Genauso ist es natürlich bei der Frage von Freundschaft. Wenn sich ein Jugendlicher heute die Frage stellt, wie läuft Freundschaft? Dann hat jeder Jugendliche, hat schon tausende Male in Filmen gesehen, wie Freundschaft dargeboten ist. Und wie ist Freundschaft? Ja, erstmal, du findest jemanden schick, das heißt, das Äußere spielt eine wahnsinnige Rolle. Und dann sagst du ihm möglichst bald, ich liebe dich. Und das wird im Film auch getan. Du hast ja nicht viel Zeit. Film ist 90 Minuten, also muss spätestens nach einer Viertelstunde muss kommen, ich liebe dich. Und dann müssen noch ein paar Probleme überwunden werden. Und dann bist du nach einer halben Stunde im Bett und am Ende des Films zerstreitest du dich wieder. Vielleicht. Oder einer stirbt. Das ist dann auch noch gut. Dann kann man von der ewigen Liebe träumen, weil wenn die nicht sterben würden und sich nicht zerstreiten würden, wäre das ja problematisch. Was machen die auf Dauer? Und das ist das Bild, was ganz, ganz häufig multipliziert wird, immer wieder vorkommt in verschiedensten Variationen und natürlich das Denken auch mitprägt. Wie häufig habt ihr im Spielfilm denn mal gesehen, wo eine glückliche Ehe dargestellt wird? Also jetzt das Ehepaar, nehmen wir mal 10 Jahre verheiratet, 3 Kinder und glücklich miteinander. Überlegt euch mal einen Film in den Medien, wo das vorkommt. Also es gibt so ein paar wenige. Ich nenne dann meistens unsere kleine Farm. Habt ihr auch dran gedacht? Ja. Das gibt es. Aber jetzt nennt doch mal einen neueren. Ja. Und auch einen anderen. Und da merkt man es ganz, ganz wenig. Weil die normalen Helden heute, die sind meistens unverheiratet. Wie ist dann auch das Signal bei den meisten Jugendlichen? Warte möglichst lange, ehe du heiratest, du legst dich fest. Wer weiß, was dabei rauskommt. Lass dir alle Optionen offen. Und wenn du dich einmal festgelegt hast, ist ja auch heute bei Christen lange nicht mehr sicher, dass du sagst, ich nicht mehr scheiden. Nee, also klappt nicht, läuft nicht, also ich trenne mich und probiere es nochmal jemand anders. Das sind natürlich alles Ideen, die weit verbreitet sind, auch in christlichen Gemeinden. Und wenn es bei euch noch nicht der Fall sein sollte, bereitet euch darauf vor, es wird garantiert kommen. Also ich kann euch die Garantie dafür geben, weil es ganz klar ist, jede Sache des Zeitgeistes wird irgendwann auch Christen treffen und sind davon beeinflusst und sie werden danach handeln. Andere Gemeinden sind schon so weit, dass das da gar keine Diskussion mehr ist. Das hat man ja halt, wenn es einen nicht geklappt hat, dann mit dem anderen. Die evangelische Kirche ist hier ein Trendsetter in der Hinsicht. Die hat jetzt sogar schon Gottesdienste eingeführt für Scheidungen. Also das heißt, du heiratest nicht nur in der Kirche, sondern du hast dann auch eine Entehung oder also du einfach, dass du in Frieden dir noch nicht umarmen kannst, sagen, ja, es war nett mit dir und schön, wir bleiben Freunde und dann kommt noch der Segen des Priesters darüber und Gottes Bitte, dass alles gut geht und du wieder einen Freund findest. Und das kann man auch so machen. Das heißt, in dieser sicheren Situation prägen die Leute viel mehr das Vorbild. Oder Frage der Homosexualität. Wie viele haben praktische Erfahrungen mit Homosexualität? Also ich hoffe mal, ich will jetzt nicht fragen, aber ich denke mal, die meisten hier wahrscheinlich nicht. Wenn der ein oder andere ja, dann okay, aber die meisten nicht. Und woher kommt dann das Bild von Homosexualität bei den meisten? Durch die Medien. Und wie wird Homosexualität in den Medien dargestellt? Also nennt mir doch mal Serien oder Beispiele, wobei ich jetzt sagen muss, ich sehe ja nicht viel Fernsehen, beziehungsweise eigentlich gar keins, aber ich höre ja ab und zu, was dann gibt. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwo gibt, der Homosexuelle ist der Böse, der Buhmann. Meistens, soweit ich das mitbekommen habe, die Homosexuellen sind die Neutralen oder die Lieben. Irgendwie so der coole, verständnisvolle Typ, der Frauenversteher, der Künstlertyp, der Schauspieler, manchmal auch der Politiker. So ein typisches Klischeebild. Mit der Realität hat das natürlich relativ wenig zu tun. Aber das prägt das Bild in der Öffentlichkeit, so sei das. Und so ist es in Wirklichkeit gar nicht. Ich hatte in meinem Buch, ich hatte jetzt zwei Bücher darüber geschrieben, das neueste eben dabei mit moderner Medizin und Ethik, wo ich ausführlich darüber schreibe, auch zitiere mal aus einem Buch, wo ein Homosexueller selbst beschreibt, wie er seine Homosexualität erlebt. Und zwar ein Bestseller aus Amerika, übersetzt ins Deutsche und so. Und wenn man das liest, dann merkt man, das ist total anders, als das häufig in Medien verbreitet wird. Aber das ist das, was unsere Wirklichkeitswahrnehmung bestimmt. Das, wo wir denken, das ist die Wirklichkeit, das ist die Realität. Und da müssen wir als Christen aufpassen. Also wenn wir sehen, wodurch wird sie bestimmt? Nicht nur, weil wir jemanden kennengelernt haben, der ist nett und dass sie im Fernsehen gesehen haben, so ist das, so sei die Realität. Das ist nicht so. Und dafür braucht man natürlich Zeit und Aufwand. Denn umso mehr wir Sachen konsumieren und aufnehmen, umso mehr wird unser Bild dadurch geprägt. Genauso auch unsere Wahrnehmung von Gewalt. Weil Gewalt im Fernsehen ist meistens schmerzlos. Weil es trifft häufig diejenigen, die die Bösen sind und denen gönnt man das sowieso. Und wenn die in die Luft fliegen, naja, ob die Schmerzen haben oder nicht, das sieht man nicht. Da gibt es einen kurzen Blitz und einen Knall und eine Explosion und dann sind die halt tot. Das heißt, Mediengewalt führt dazu, dass Menschen echte Gewalt nicht mehr richtig einschätzen können, nachempfinden können. Dass manchmal auch Unterhaltung sehen. Gerade im letzten Jahr sind zwei Fälle passiert, die die Öffentlichkeit großen Aufmerksamkeit erregt haben bei den München. Und zwar einerseits gab es eine Gruppe von Schweizern, Jugendlichen, die haben eine Klassenfahrt nach München gemacht und zwischendrin, zwischen dem Programm, sind ein paar Jugendliche gegangen und haben gesagt, ach, wir schlagen mal jemanden zusammen. So als Freizeitbeschäftigung. Dann sind sie in den Park gegangen, einen haben sie zusammengeschlagen, einen haben sie, glaube ich, sogar getötet. Und hinterher kamen sie vor Gericht, das war in diesem Jahr vor Gericht, und haben sie gefragt, ja, warum habt ihr das gemacht? Langeweile. Das war irgendwie Action. Was erschreckend ist. Der andere Fall, den kennt ihr wahrscheinlich auch, das war ja jener Mann, der so da irgendwie zwei Jugendliche beschützen wollte, als die da von anderen Jugendlichen angegriffen worden ist. Und dann haben diese Jugendlichen ihn hinterher so geschlagen, dass er gestorben ist. Und das sind ja natürlich Extremfälle, ist ja klar, es passiert nicht an jedem, zu jedem Zeitpunkt. Aber was ein bisschen ausdrückt, dass viele Leute haben keinen Bezug zu Gewalt. Gewalt ist etwas, das ist eben virtuell, solange es mich nicht trifft, es ist wenig Mitgefühl dabei da. Der ADAC hatte mal so einen Versuch gemacht, irgendwie so einen Autounfall inszeniert und dann da einen daneben einer, der aus dem Auto rausgeflogen ist. Und es hat lange gedauert, ehe jemand stehen geblieben ist, um dem zu helfen. Alle sind langsamer gefahren, um zu schauen, was da ist. Wenige sind stehen geblieben. Zum Teil natürlich auch, wer weiß, ist das echt? Wollen die mich nur überfallen oder sonst was? Auch manchmal berechtigt. Also, aber das ist die Medien führen dazu, dass wir eine falsche Einstellung, eine falsche Einschätzung von Gewalt dabei haben, die nicht mehr real einschätzen können. Oder auch Religion. Religion ganz stark gekennzeichnet, Religion ist entweder der super Event, den du hast, also feiern und toll und viel Gefühl und die tolle Band und so etwas, oder Religion ist irgendwie abartig und komisch in den Medien. Es gibt ganz wenig, die versuchen, Religion und Glauben so objektiv real darzustellen. Oder nehme ich wieder was aus den Medien, Fernsehfilme, die ihr seht, Zeitungsartikel, die ihr lest. Wo habt ihr da mal was gelesen über das normale Leben eines Christen, so wie ihr es immer erlebt? Das gibt es so gut wie gar nicht. Also mir ist so gut wie kein Film, wenn es nicht ein christlicher ist, der von Billy Graham oder so gedreht wurde, das gibt es so gut wie gar nicht. Wenn mal ein Frommer vorkommt, also jetzt echte Frage dabei, manche von euch haben ja schon mal Fernsehen gesehen oder Kino gesehen oder sonst irgendetwas gelesen. Wie ist das denn, wenn da was Frommes vorkommt, irgendwas Religiöses? Wie taucht das in den Medien denn auf? Genau, das ist ganz häufig. Das sind irgendwelche Radikalen, Extremisten oder so etwas. Sonst noch? Das auch, so Randfiguren tauchen manchmal auf, die fromm sind oder so ein bisschen frommen Anschein haben, die auch mal in die Kirche gehen, aber das sind meistens die Stümper, die es nicht so bringen, die Langweiler und sowas, die tun das. so ein Held, also mir wirst du nicht bekannt, dass irgendwie in den letzten Jahren mal so ein Held im Fernsehen auftritt, der dann bewusst auch normales christliches Leben führt. Vielleicht irre ich mich auch, vielleicht mag es ja einen Fall geben, aber das ist sehr, sehr selten. Und jetzt die Realität in den USA ist, und die meisten Filme werden ja in den USA produziert, in den USA nach Gebet für die Welt sind ein Drittel der Bürger evangelikale Christen. Jetzt will ich nur damit deutlich machen, wie sehr spiegelt das, was wir in den Medien sehen, die reale Situation der Menschen wider? Gar nicht. Aber das ist das, was vermittelt wird. Also auch was Glauben angeht. Und gerade deshalb fällt es ja vielen auch so schwer, über den Glauben zu reden. Weil sie durch das, wie sie geprägt werden, ihrer Umgebung in der Schule, das ist etwas prägt, Medien, die prägen, da ist Religion kein Thema, darüber spricht man nicht. Du sprichst über Sport, du sprichst über Arbeit, du sprichst über Liebe, vielleicht noch über Politik und das Wetter, aber über Religion spricht man nicht. Das ist nicht natürlich so, das ist auch nicht angeboren so. Es gibt viele Regionen der Welt, da ist das vollkommen natürlich. Lass dich mal mit einem Muslim ein. Für einen Muslim ist das normales Tagesgespräch. Im islamischen Land, vollkommen klar. Ein Muslim, meinetwegen in Ägypten, redet lieber über den Glauben als über deinen Beruf. Unter Männern in Deutschland ist Beruf ein beliebtes Thema. Für Muslim in der Türkei oder in Ägypten nicht. Da ist Religion, ist Glauben ein Thema. Warum? Weil das die Umgebung da stark prägt. Warum reden wir so wenig darüber? Zum Teil, weil die Medien und die Umgebung, die uns prägt, uns immer wieder einigen, das ist kein Thema, das ist nicht cool, das ist nicht in. Leute, die richtig was zu sagen haben, tun das nicht. Das ist dann eher peinlich und so. Da sind wir geprägt von der Umgebung. Eigentlich ist das nicht so. Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum man sagen könnte, dass es peinlich oder sonst was wäre. Sondern das ist etwas, was Medien uns vermitteln. Und da merken wir, dass dieser Zeitgeist uns auch in unserem Verhalten mit beeinflusst, da wo wir es manchmal gar nicht wahrnehmen, weil es so unterschwellig ist, weil es unser Gefühl, unsere Sicht, unsere Wahrnehmung der Welt mit beeinflusst, weil uns eine Kunstwelt dabei vorgestellt wird, in dem, was die Medien vermitteln. Und das sind auch noch wichtige Punkte, also was die Sexualität, was Gewalt angeht, was Religion, was Glauben angeht, auch was überhaupt die Bedeutung der Welt angeht. Wir haben manchmal den Eindruck, wenn wir mit Medien geprägt sind, das, was die Medien sagen, das muss man wissen. Das ist das Entscheidende. Dabei ist die Frage, ja, wer sagt denn, dass du das wissen musst? Also jetzt nur, wo es Informationen geht. Da wird doch genau ausgesucht, und zwar auch nach Modeströmungen. Was zum Beispiel liest du heute noch über die, wie war das mit der Schweinepest, glaube ich, vor einem Jahr, ne? Schweinegrippe. Das war damals wahnsinnig, jeder musste Bescheid davon wissen. Und sobald die große Hype vorbei war, kein Mensch interessiert es mehr, weil die Bedeutung doch gar nicht so groß war. Und durch die Medien wurde das so aufgebaut, dass jeder meinte, das sei das absolut wichtige Thema. Was auch dazu führt, wir lassen uns solche Themen aufdrängen und meinen, das sei wichtig. Und genauso schnell geht es auch wieder verschwunden, weil die Medien den Eindruck haben, es ist auch nicht mehr wichtig. Das heißt, Sachen, die wirklich Kontinuität im Leben haben, werden durch Medien, die ja sehr kurzzeitig sind, kurze Halbwertzeit haben, werden die in den Hintergrund gedrängt. Ein Problem ist auch noch, viele Christen können nicht mehr zur Ruhe kommen, weil sie ständig Medieneinfluss haben. Das heißt, dieses allein du und ein anderer Mensch, allein du und die Bibel, allein du und Gott gibt es weniger, weil immer der Medieneinfluss dabei ist. Und zwar egal, wodurch. Und das ist ja nicht das Schlimme der Medien an sich, nur des falsch eingesetzten Medien, des überproportionalen Wertes, den sie plötzlich bekommen. Alle Gemeinden haben heute Probleme, Mitarbeiter zu bekommen. Obwohl ich gesagt habe, wir alle haben viel mehr Zeit als noch die Generation vor uns. Und das ist egal, was wir machen. Klar, es gibt manchmal, jemand hat im Beruf festen Job, viel eingespannt, ja. Aber selbst die Leute, die viel eingespannt sind, haben immer noch mehr Zeit als Leute, die vor 150 Jahren der Erweckungsbewegung sich jeden Tag zum Beten getroffen haben. Also ich habe jetzt gesagt, ja, im Bertelsmann Verlag habe ich nachgelesen, von der Zeitschrift Evangelisches Monatsblatt für Westfalen, wurde vor 100 Jahren hier herausgegeben. Also ungefähr von 1840 bis 1860. Also das heißt 150 Jahre in etwa her. Und da steht dann drin, wie diese Erweckungsbewegung sich ausgebreitet hat. Ich habe euch ja vorhin gesagt, wie da die Arbeitszeit war. Also das heißt 12 bis 14 Stunden Arbeit jeden Tag, 6 Tage die Woche. Und zu Hause war keine Waschmaschine, kein Kühlschrank, kein Schnellkochherd oder sonst irgendwas. Du hast die fertigen Sachen nicht in die Mikrowelle hergestellt, alles gemacht. Und ich frage mich ja manchmal, wie die Leute das gemacht haben. Aber dann haben sie sich noch nebenher fast täglich getroffen, irgendwo in der Diele, die alle Nachbarn zusammengekommen zum Beten und Bibel lesen und sonst irgendwas. Jetzt will ich auch nicht sagen, wir wollen das zurückschrauben und so machen, sondern nur, ich will dafür wecken, objektiv gesehen haben wir Zeit. Es ist nur die Frage, wofür wir sie einsetzen. Und hier können Medien häufig ein starker Zeiträuber sein. Das heißt, die Zeit wegnehmen, die, wenn wir objektiv überlegen, vielleicht gar nicht dabei eingesetzt würden. Jetzt bin ich gar nicht davon, schafft MP3-fähiger Computer, was weiß ich, alles ab. Viele würde es ja gar nicht gehen. Bei mir würde es auch nicht gehen. Einen Computer brauche ich jeden Tag. Ist natürlich die Frage, was ich damit mache. Aber generell kann Medienkonsum sehr, sehr viel Zeit fressen von Sachen, von denen du, wenn du eine Bibel liest, siehst. Eigentlich gibt es viel, viel andere Sachen, die wichtiger sind. Überhaupt bei der Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist ist ja nicht nur wichtig zu sehen, alles ist verboten, das ist ein falsches Gottesbild, sondern Gott will dir das Optimale zeigen, was die richtige Erfüllung in deinem Leben bringt. Und alles, was dem nicht entspricht, ist eben nur zweite Wahl, ist eben nur Ersatz, ist nur Placebo und von daher nicht das Eigentliche, nach dem wir streben sollten. Und das ist natürlich lebenslang ein Kampf. Da hast du nicht einmal entschieden zu sagen, heute entscheide ich mich, mache das und dann ist ab jetzt alles klar. Sondern wenn ihr das mal versucht habt, dann merken sie ja immer wieder ein Kampf. Weil immer wieder ist das, ach, das musst du gesehen haben, das musst du gehört haben, da musst du hingegangen sein, das musst du gemacht, getrunken, gegessen, gekauft, angezogen haben, Urlaub gemacht haben. Das ist ja immer der Anspruch dafür. Aber viel Zeit, die dann da aufgefressen wird, Medien und was dann noch darüber hinauskommt. Und da müssen wir selbst hinterfragen, selbst immer wieder neu darum kämpfen, wie gehe ich heute mit meiner Zeit um, wofür setze ich die ein? Objektiv gesehen haben die meisten von uns heute viel, viel mehr Zeit, als alle unsere Vorfahren je gehabt haben. Trotz manchen Sachen, die Stress bringen, klar, das Leben besteht nun mal auch aus Stress, das ein bisschen dazugehört, ist auch nicht immer eine totale Katastrophe, manchmal kann man ja auch da gerade lernen, wenn man mit Gott umgeht, mit Stress anders umzugehen, den anders zu verarbeiten. Also das war jetzt ein paar Gedankengänge, was nun Medien angeht. Nicht Medien sind generell schlecht, auch nicht das eine Medium ist schlecht, das andere ist gut, sondern es kommt darauf an, wie ordnen wir sie ein. Sie haben gewisse Defizite, da müssen wir sehen, dass wir sie ausgleichen. Andere positive Wirksamkeiten, mit denen habe ich ja begonnen, positive Möglichkeiten mit Medien, die sollten wir nutzen und vielleicht noch stärker nutzen. Besonders auch den Glauben mitvermitteln, mit weitergeben. Jetzt hoffe ich, mein Autoschlüssel ist da. Ja, dann werde ich euch nämlich jetzt einteilen in eine Gruppenarbeit und dafür würde ich Vivian bitten, könntest du hinten an mein Auto gehen? Dann mache ich das gleich, aber ihr könnt euch schon mal in eine Gruppe einteilen. Und zwar, ich würde gerne, damit das nicht so groß ist, vielleicht machen wir 6 Gruppen und dann jeweils 2 Gruppen bearbeiten dasselbe, was ich nicht habe. Ich habe jetzt mal so aus unserer Bibliothek, in der Bibelschule, so einen ganzen Stapel Fokus mitgebracht. Fokus ist ja jetzt nicht irgendein Magazin, wo man sagen kann, das ist das Schlimmste, sondern das ist einfach so ein normales Nachrichtenmagazin in Deutschland. Und ich wollte euch jetzt mal die Aufgabe geben, dass ihr in Gruppen durcharbeitet. Und zwar, was wird da dargestellt von dem Bild, wie soll ein idealer Partner aussehen, wie soll Ehe aussehen, Freundschaft aussehen, sowas findet ihr da in so einem Heft mit drin. Wahrscheinlich kommen euch auch schon selbst Ideen, aber einfach mal durchblättern, ein paar Sachen aufschreiben und dann nachher tragen mal ein paar Leute vor. Dadurch will ich das ein bisschen methodisch auflockern, dass ich euch nicht nur erzähle und nicht, dass ihr hinterher meint, ich sage euch nur was und das stimmt ja gar nicht. Also so eine Zeitschrift ist so ein Sprachrohr des Zeitgeistes. Da steht drin, was halt so gerade in ist, was so läuft, was wichtig ist. Und jetzt wollte ich speziell mal, was Partnerschaft angeht. Also Familie, Partnerschaft, Freundschaft. Und hier haben alle Gruppen dieselbe Aufgabe. Ich will das da nicht sehr viel variieren. Jetzt ist die Frage, wie wir teilen wir uns hier am besten auf? Wollt ihr euch ganz selbst aufteilen oder mache ich das? Mache ich das? Gut, dann werde ich hier mal sagen, also gut, ihr macht 2 hier, Gruppen hier. Und zwar, die sehe ich da so nach deiner Reihe hier, so nach der Reihe. Ja, genau, jetzt, du hast dich gerade umgedreht, ich weiß nicht, wie du heißt. Genau, du. Ja, nach dir ist dann Schluss. Also du gehörst noch zur ersten Gruppe vorne und ihr hinten gehört dann da zu der anderen Gruppe hinten. Und dann, ihr seid auch so in der Größenordnung, dass ihr 2 Gruppen machen könnt. Hier würde ich mal sagen, die erste, die zweite Reihe, dritte auch noch? Ne, das ist so klein, nicht? Die erste und die zweite, nee, die dritte Reihe auch noch. Die dritte ist hier nach vorne und dann die anderen da hinten sind noch eine Gruppe. Ja, zugeben, ist nicht ganz gleich groß. Aber hier werde ich euch mal einteilen. So, hier ihr, hier die, so die 2 Sitzreihen hier, nicht? Also ihr, nein, hier so durch, so hier, nein, so durch, so lang hier durch, so lang durch. Also ihr hier sitzt, ihr seid dann eine Gruppe und dann, na, was machen wir denn? Wir nehmen 3 hier, ihr 3, also 3, ihr zu dritt, nicht? Also ihr seid eine Gruppe und ihr 3 hier seid eine Gruppe, also 3 Sitzreihen hier so entlang und ihr restlichen seid eine Gruppe. Also jetzt haben wir 6 Gruppen, alles klar? Ich werde jetzt gerade ihr könnt euch schon mal hinsetzen, wie ihr sein müsst.